Guten Tag, meine Damen und Herren. Und ich begrüße Sie wiederum ganz herzlich und freue mich darüber, dass Sie dabei sind heute, um dieser Sendung zuzuhören. Wir erleben ja zurzeit etwas, was ich mir in meinen kühnsten Träumen als junger Mensch nicht hätte vorstellen können, dass es sich so entwickelt. Ich spreche natürlich von der gesamten Situation in der Welt, im Hinblick auf Vorschriften, Regeln, die dazu geeignet sein sollen, das Coronavirus zu bekämpfen. Und diese restriktiven Maßnahmen haben mehr Schaden angerichtet als das Virus selbst. Ich spreche jetzt von dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, ich spreche von Depression, ich spreche von Menschen, die absolut mit dieser Lage nicht mehr zurande kommen, Selbstmorden, anderen schrecklichen Auswüchsen. Und es scheint so, als ob viele Regierungen in aller Welt dies allmählich erkannt haben, wie schrecklich diese Maßnahmen waren und sind. Und sie sind jetzt dabei, diese Maßnahmen ein wenig zu lockern, aber auch nur ein wenig. Und vieles, was noch nicht gelockert wird, ist nach wie vor Grundlage genug, um Menschen in die Verzweiflung zu treiben oder sich gegen das aufzulehnen, was ihnen von oben herab befohlen wird. Nun, in Europa ist das nicht unbedingt der Fall. Es gibt da so einige wenige Stimmen. In Amerika sieht das schon ein wenig anders aus. Und diejenigen Gouverneure, die nach wie vor nicht bereit sind, Lockerungen vorzunehmen, die müssen sich warm anziehen, denn die Protestwelle in Amerika steigt. Und auch Medien haben mittlerweile begriffen, dass es so nicht weitergehen kann. Aber was wir verstehen müssen, ist die Tatsache, wo das alles herkommt. Die Menschen sprechen von irgendwelchen Verschwörungsideen, dass die Elite sich zusammentut, die Elite in der Wirtschaft, die Elite in der Politik, in den verschiedensten Ländern, um eine Weltregierung zu etablieren, eine neue Weltordnung. Schauen Sie, eine solche Verschwörung braucht es gar nicht zu geben. Denn wir in Gottes Kirche wissen schon seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten, dass es tatsächlich eine Verschwörung gibt. Aber es ist eine Verschwörung in geistiger Hinsicht. Eine Verschwörung von Satan und seinen Dämonen, die Menschheit zu versklaven, zu vernichten, gefangen zu halten. Und das ist genau das, was geschieht. Diese Maßnahmen, die zurzeit ergriffen worden sind und auch noch in vielfacher Hinsicht bestehen, das sind ja Maßnahmen, um die Menschen ins Gefängnis zu führen, in den Hausarrest, in die Isolation, in die Quarantäne, in vielen Fällen Menschen, die in keinster Weise krank sind. Und man will sie beschützen, wie es heißt, davor, dass sie krank werden könnten. Und die absolut bizarrsten Entwicklungen haben sich daraus ergeben. Entwicklungen wie zum Beispiel in Italien, wo jemand ganz alleine auf weiter Flur am Strand liegt. Und dann kommt die Polizei daher und versucht, den irgendwo entweder zu verhaften oder dem eine Geldbuße zu verabreichen. Und dann wird auch noch gesagt, und man hat sich noch gebrüstet, wie wunderbar und toll die Polizei vorgeht gegen Gesetzesbrecher. Na, da hat es allerdings einige Proteste gegeben über solche totalitäre Willkür. Oder denken wir an Spanien, wo bis jetzt Kinder unter einem gewissen Alter überhaupt das Haus gar nicht verlassen durften für viele Wochen hinweg. Welch ein absoluter Wahnsinn. Aber gleichwohl muss man sagen, Deutschland, Österreich sind dem auch nicht weit hinterher geblieben. Und jetzt ist es ja auch so, dass einige Maßnahmen wieder gelockert werden sollen. Aber es hängt jetzt auch wiederum von den Staaten ab, von den Bundesländern, möchte ich einmal sagen. Und jedes Bundesland hat so seine eigene Vorstellung. Und das sind Maßnahmen, die sich gegenseitig widersprechen. Und dann wird natürlich davon gesprochen, dass letztendlich man das ja tun muss, weil ja die Statistiken zeigen, wie schwer das Coronavirus wütet. Nun, wir haben wöchentliche Weltnachrichten auf unserer Webseite gepostet. Und die sollten sich einmal durchlesen. Die zeigen nämlich Ihnen, wie diese Statistiken fraglich sind, wie sie fehlerhaft sind. Auch von Medizinern und Ärzten wird gesprochen, die uns sagen, ja, Moment mal, so muss es ja gar nicht sein. Aber die meisten wollen dem folgen, was die Regierungen uns sagen. Sie wollen dem folgen, was uns die Massenmedien suggerieren. Quasi wie die dummen Schafe dem Scherer nachfolgen bis hin zur Schlachtbank. Wieso ist das eigentlich der Fall? Dass gerade wiederum in den Ländern, die sehr mit Diktatur vertraut waren aufgrund ihrer Geschichte, auch hier wiederum jetzt Maßnahmen toleriert werden, akzeptiert werden, die total totalitär sind. Und ich spreche jetzt von Ländern wie Deutschland, wie Österreich, wie Frankreich, wie Italien, wie Spanien, die ja eine lange Geschichte haben von Diktaturen, die die Menschen erlebt haben. Jetzt sind wir schon wieder fast dabei. Und wiederum herrscht tiefes Schweigen in den meisten Fällen. Woran liegt das? Sind wir alle am Schlafen? Oder wachen wir doch noch auf, bevor es total zu spät ist? Ich habe jetzt hier ein Gedicht von mir veröffentlicht, auf unserer letzten Auf Posten stehen Sendung, Eine Welt in Panik. Und wenn Sie dieses Gedicht noch nicht gehört haben, diese Sendung noch nicht gehört haben, dann hören Sie es doch mal an, wo ich meine eigenen Betrachtungen und Meditationen über den gegenwärtigen Stand der Lage Ihnen mitteile. Aber schauen Sie, es geht um Satans Wunsch, sein Bestreben, die Menschheit zu vernichten und ganz besonders wahre Christen und auch das Judentum. Satan ist der Gott dieser Welt. Er hat die ganze Welt verführt. Er ist der Fürst der Finsternis. Er und seine Dämonen herrschen in dieser Welt der Finsternis, wie es heißt. Die ganze Welt liegt im Argen, liegt in der Gewalt des Teufels. Satan hat einen Thron hier auf Erden, von dem er herrscht. Ihm ist alle Gewalten, alle Macht übergeben, wie er selbst Christus gegenüber sagt, als er ihn verführt hat, verführen wollte. Christus war stark genug, dem zu widerstehen. Sind wir stark genug, dem zu widerstehen? Verstehen wir, was Satans Bestreben eigentlich ist? Wir wissen, dass, wenn Christus zurückkommt, Satan für 1000 Jahre in ein Gefängnis gesteckt werden wird, damit er die Menschen nicht mehr verführen kann. Ein Gefängnis. Wieso haben wir heute Hausarrest in den meisten Ländern in der Welt? Woher kommt dieser Gedanke? Es ist das, was Satans Schicksal vorherbestimmt. Und er will natürlich, dass der Mensch das erleidet, was er selbst erleiden wird. Ich könnte noch sehr viel mehr über diese Situation sagen. Es geht mir nur darum, Ihnen deutlich zu machen, dass die Weisheit dieser Welt und die Weisheit der Regierenden in dieser Welt in Gottes Augen nichts weiter ist als Narrheit und Torheit. Und Paulus sagt uns auch, dass die Weisen dieser Welt, die Herrscher dieser Welt, die Mächtigen dieser Welt, Jesus Christus nicht erkannt haben. Denn wenn sie ihn erkannt hätten, sagt er, dann hätten sie nicht ans Kreuz geschlagen. Sie tun es heute noch. Jedes Mal, wenn sie Maßnahmen ergreifen, die nicht im Einklang stehen mit dem, was Gott sagt, tun sie es. Nun, wir alle tun das. Wir alle schlagen Christus immer wieder ans Kreuz, wenn wir sündigen. Aber aufgrund der Bereitschaft von Gott und Jesus Christus, uns zu vergeben, durch sein Opfer, das er uns erbracht hat, können wir Vergebung der Sünde erlangen. Wir müssen aber bereuen. Wir müssen aufhören zu sündigen. Wir müssen aufhören, das Falsche zu tun und zu denken. Wir müssen unsere Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi stellen. Aber viele werden das nicht tun. Viele werden das Mahlzeichen des Tieres annehmen, von dem ich ja auch gesprochen habe jetzt. Oder sie werden die Laodicea-Gesinnung haben, wo sie vielleicht das Gesetz kennen, wo sie vielleicht die Gebote Gottes kennen, aber sie nicht anwenden. Wenn sie dazu gebracht werden, die Wahrheit zu erkennen, wie wir sie ihnen in unseren Predigten, in unserer Literatur, in unseren Broschüren vermitteln, anhand der Bibel, dann erwartet Gott etwas von ihnen. Dann erwartet Gott von ihnen, dass sie dementsprechend auch handeln. Was nützt es ihnen, wenn sie die Wahrheit erkennen, wenn sie erkennen, worum es hier geht, wieso das alles so entstanden ist, was Satans Zweck ist, was er will? Die Tatsache, dass sie nach wie vor dem Gesetz Gottes untertan sein müssen, das Gesetz Gottes halten müssen. Christus kam nicht, um das Gesetz abzuschaffen. Er sagte, ich bin nicht gekommen, abzuschaffen, sondern zu erfüllen, das Gesetz, den Buchstaben des Gesetzes mit der geistlichen Intention anzuführen, worum es eigentlich geht, Gott mit ganzem Herzen zu lieben, den Nächsten wie uns selbst. Einige sagen, ja, aber das Gesetz ist tot und wir sind unter dem Fluch des Gesetzes, wir sind verflucht, wenn wir es halten und Christus ist das Ende des Gesetzes. Und all dieser Quatsch, das sind Stellen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Wir lesen in den Johannesbriefen, dass Johannes sagt, wenn jemand zu ihm kommt und sagt, ich kenne Gott und er hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in dem ist die Wahrheit nicht. Und das Mahlzeichen des Tieres hat sehr mit dieser Lüge zu tun, mit der Abweisung und der Ablehnung der Gesetze und Gebote Gottes und der sich Hinzuwendung an menschliche Traditionen und Ideen, die nicht im Einklang stehen, die dem widersprechen, was Gott uns sagt. Und viele Menschen werden dieses Mahlzeichen annehmen wollen, werden es zulassen, es anzunehmen, denn sie wollen ja kaufen und verkaufen, sie wollen ja weiterhin ihren Lebensunterhalt bestreiten. Da kann man ruhig Kompromisse schließen, da kann man ruhig seine Augen und seine Ohren verschließen im Hinblick auf das, was um uns herum geschieht. Und was wir heute sehen, ist ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird, denn die Bibel sagt uns deutlich, dass es zu weitaus größeren Schrecknissen noch kommen wird. Und einige sagen mir, ja, warum geben Sie nicht einmal Predigten der Hoffnung? Wir sind so in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Geben Sie uns Predigten der Hoffnung und des Friedens und der Freude, der Ermutigung, des Trostes. Nun, die Bibel sagt uns sehr viel über das, was kommen wird, die Schrecknisse der Zukunft, aber sie sagt uns auch sehr viel über Ermutigung und Trost, wenn wir das alles durchgestanden haben. Wir werden durch diese Zeit, hoffentlich nicht die gesamte Zeit, hoffentlich werden wir bald von Gott beschützt werden vor all dem, was geschieht, was geschehen wird. Aber zunächst einmal befinden wir uns hier an dieser Situation heute bereits schon, wo wir diese Leiden erdulden müssen, die uns von den Regierenden unter der Inspiration von Satan, dem Teufel, aufdoktriniert werden. Wir werden von Gott geprüft, ob wir in der Lage sind, ob wir willens sind, ihm zu gehorchen mehr als den Menschen. Aber wenn es um die Jetztzeit geht, dann möchte ich Ihnen kurz ein Gedicht vorlesen von Erich Kästner. Der hatte viele, viele Gedichte geschrieben, die auch und gerade an Erwachsene gerichtet sind. Man kennt ja vielleicht Erich Kästner als den Kinderbuchautor, aber er hat auch viele Schriften für Erwachsene verfasst. Und dieses ist ein Gedicht, das er im Jahre 1930 geschrieben hat. Und als ich das kürzlich wieder las, da dachte ich, das war 1930. Wie relevant ist das heute und wie aktuell ist es auch für unsere unmittelbare Zukunft? Und das Gedicht heißt, und wo bleibt das Positive, Herr Kästner? Und immer wieder schickt ihr mir Briefe, in denen ihr dick unterstrichen schreibt, Herr Kästner, wo bleibt das Positive? Ja, weiß der Teufel, wo das bleibt. Noch immer räumt ihr dem Guten und Schönen den leeren Platz überm Sofa ein. Ihr wollt euch noch immer nicht dran gewöhnen, gescheit und trotzdem tapfer zu sein. Ihr braucht schon wieder mal Vaseline, mit der ihr das trockene Brot beschmiert. Ihr sagt schon wieder mit gläubiger Miene, der siebente Himmel wird frisch tapeziert. Ihr streut euch Zucker über die Schmerzen und denkt, unter Zucker verschwenden sie. Ihr baut schon wieder Balkons vor die Herzen und nehmt die strampelnde Seele aufs Knie. Die Spezies Mensch ging aus dem Leime, und mit ihr Haus und Staat und Welt. Ihr wünscht, dass ich's hübsch zusammenreime und denkt, dass es dann zusammenhält? Ich will nicht schwindeln. Ich werde nicht schwindeln. Die Zeit ist schwarz. Ich mach euch nichts weiß. Es gibt genug Lieferanten von Windeln und manche liefern zum Selbstkostenpreis. Habt Sonne in sämtlichen Körperteilen und wickelt die Sorgen in Seidenpapier. Doch tut es rasch. Ihr müsst euch beeilen, sonst werden die Sorgen größer als ihr. Die Zeit liegt im Sterben, bald wird sie begraben. Im Osten zimmern sie schon den Sarg. Ihr möchtet gern euren Spaß dran haben. Ein Friedhof ist kein Lunapark. Wie wir heute und in den kommenden Predigten sehen werden, schmiedet man auch heute bereits schon im Osten den Sarg. Und wenn wir zu dem Zeitpunkt nicht beschützt werden von Gott, dann werden auch wir das Todesurteil über uns erleben müssen. Die Bibel zeigt uns, dass es einen dritten Weltkrieg geben wird, einen nuklearen Weltkrieg, der auch mit biologischen, biochemischen Waffen geführt werden wird. Wir haben das schon seit vielen, vielen Jahren Ihnen gesagt. Es sieht so aus, dass Gott die Ereignisse in gewisser Weise zunächst einmal zurückgehalten hat. Aber er sagt auch, dass die Zeit kommen wird, und ich denke, die Zeit ist da, wo er alles dies nicht mehr zurückhalten wird, wo er alles dies beschleunigen wird. Und es wird so schnell gehen, dass Menschen sich verwundert fragen, ja, wie ist das alles passiert? Und sie sind so in diesem Morast der Selbsttäuschung verhangen, dass wenn dann diese Zeit anbricht, sie gar nicht mehr erkennen werden, worum es eigentlich geht. Und sie werden dann Opfer von staatlicher Willkür werden in einem Maße, wie wir uns das heute kaum vorstellen können. Wenn man natürlich zurückdenkt an das Dritte Reich, an die Stasi-Methoden in Ostdeutschland, an das, was in China, in Russland, in Nordkorea geschieht, dann kann man es sich vielleicht doch ein wenig vorstellen. Schlimme Zeiten. Und wir müssen uns vorbereiten auf das, was geschieht. Heute erleben wir einen Vorgeschmack von dem, was kommen wird. Aber was auch wichtig ist zu begreifen, danach kommt das Beste, was der Mensch jemals erlebt hat. Ein Utopia des Friedens wird existieren, wird entstehen. Wenn Christus zurückkommt, wird alles dies ein Ende haben. Das ist das Positive und das ist das, was die Bibel uns immer wieder zeigt und immer wieder deutlich macht. Und ich möchte heute beginnen, mit Ihnen ein Buch zu besprechen in der Bibel, im Alten Testament, das vielleicht eines der Bücher ist, das auf das Anschaulichste uns mitteilt, was zur Zeit vor sich geht und was in Kürze geschehen wird. Es ist dies ein Buch, das man in den sogenannten kleinen Propheten findet. Es gibt ja die sogenannten großen Propheten wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, einige rechnen Daniel mit hinzu. Und dann gibt es die sogenannten kleinen Propheten, Propheten wie Hosea, Amos, Zacharia, Zephania, Habakuk, einige sagen Habakuk, aber es ist Habakuk, und andere. Nicht, weil die jetzt klein sind im Sinne, dass sie weniger Bedeutung hätten, sondern sie sind halt kleiner im Umfang. Und heute geht es mir um das Buch Joel. Ich werde aus der Lutherbibel 1912 vorlesen, hauptsächlich. Ich habe allerdings hier auch eine Bibel vor mir, ein dickes Buch. Das ist eine Lutherbibel aus dem Jahr 1891. Und diese Lutherbibel aus dem Jahr 1891, die ähnlich ist wie die Übersetzung aus dem Jahr 1912, hat so Vorbemerkungen für die einzelnen Kapitel. Ja, zunächst einmal möchte ich kurz etwas über Joel sagen. Joel, der Name, bedeutet so viel wie Yahweh ist Gott. Aber wir wissen so gut wie nichts über ihn. Wir wissen nicht, wann er gelebt hat. Wir wissen nicht einmal, wo er gelebt hat. Wir wissen auch nicht einmal, wann das Buch verfasst worden ist. Einige nehmen an, es sei zwischen 875 und 850 vor Christus verfasst worden. Aber das ist lediglich eine Annahme. Aber es ist dies auch unwichtig. Denn es ist ein prophetisches Buch für die Endzeit, für uns heute. Wie wir klar und deutlich sehen werden, wenn wir diese Stellen lesen. Und es wird auch im Neuen Testament mehrfach zitiert. Es ist ganz klar und deutlich inspiriert, von Gott inspiriert worden, von Gott veranlasst worden, in die Bibel aufgenommen zu werden. Es ist eine Warnung für uns heute, für die Menschen, die in der Endzeit leben. Es ist ein sehr vielschichtiges Buch. Es geht klar um endzeitliche Prophezeiungen. Es geht aber auch möglicherweise um etwas, was vielleicht sogar Joel damals erlebt hat, so als ein Vorgeschmack von dem, was kommen würde. Und er nahm dies dann auch als Anlass, um auf die Zukunft hinzuweisen. In dieser alten Lutherbibel von 1891 wird das erste Kapitel wie folgt überschrieben: Verkündigung göttlicher Gerichte, Aufforderung, sich vor Gott zu demütigen. Das zweite Kapitel wird wie folgt überschrieben: Der schreckliche Tag des Herrn, Ermahnung zu gründlicher Bekehrung, Verheißung eines reichen Ausgießens des Heiligen Geistes. Und dann das dritte Kapitel, und in neueren Übersetzungen wird das dritte Kapitel in ein drittes und ein viertes unterteilt, aber hier in der alten Lutherbibel war es noch das dritte Kapitel. Und da heißt es hier: Strafgerichte Gottes über die Feinde, Errettung und gesegneter Zustand des Volkes Gottes. Sie sehen also hier die Warnung und gleichzeitig aber auch die Ermutigung. Und darum wird es mir heute auch gehen, um Warnungen und um Ermutigung. Und das ist etwas, was wir alle begreifen müssen. Die Warnungen, wie gesagt, bestehen, damit wir uns der Lage bewusst werden, in der wir uns heute bereits schon befinden. Und dass wir uns bekehren, wie es heißt. Dass wir diese Warnungen ernst nehmen. Und dass wir Konsequenzen ziehen. Und nicht weiterhin wie der sprichwörtliche Strauß unseren Kopf in den Sand verbergen und meinen, ja, da brauche ich nichts von zu hören, davon brauche ich nichts zu wissen, dann geht das alles so spurlos an mir vorüber. Nein, nein, die Bibel sagt uns, wir sollen wachen. Wir sollen auch die Weltereignisse im Lichte der biblischen Prophezeiung uns anschauen, erkennen, in welcher Zeit wir leben, dass das uns motiviert, uns zu ändern, uns zu Gott zu bekehren. Den Lügnern und diesen Lügenrednern, die uns sagen, wir brauchen das Gesetz nicht mehr zu halten, dass wir die total aus unserem Leben verbannen. Nichts denen mehr irgendwo an Glaubwürdigkeit entgegenbringen, denen nicht zuhören. Das sind Heuchler, das sind Lügner, das sind in Gottes Augen solche, die von Satan inspiriert, solche falschen, blasphemischen Aussagen machen. Dazu müssen sie kommen, dies zu begreifen. Und dann müssen sie aber auch der Wahrheit gemäß handeln. Das Thema, wie wir auch gerade in der Überschrift schon gesehen haben, ist hauptsächlich der Tag des Herrn. Nun, Joel spricht vom Tag des Herrn. Damit ist nicht der Sonntag gemeint, wie einige das meinen. Das ist keineswegs der Fall. Nein, es geht um eine Zeitspanne, die so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnt, die sich aber dann fortsetzt. Der Tag des Herrn bedeutet eigentlich nur die Herrschaft Gottes über den Menschen. Und Gott wird eingreifen. Satan hat er 6000 Jahre lang auf seinem Thron geduldet, aber Gott, wie wir sehen werden, hat trotzdem die oberste Herrschaft in dem Sinne, dass er Satan nur das tun lässt, was er auch gestattet. In den meisten Fällen lässt Gott es alles zu. Warum? Warum lässt er dieses Elend zu? Da gibt es viele Gründe. Aber ein Grund ist der. Er will den Menschen zeigen, dass sie auch aufgrund ihrer eigenen Kraft, ihrer eigenen Stärke, ihrer eigenen Intelligenz, die in Gottes Augen nichts weiter ist als Narrheit und Torheit, nicht in der Lage ist, unter anderem auch aufgrund der Beeinflussung, der Einflussung von Satans, sich selbst zu regieren. Und der Mensch hat es hinlänglich bewiesen, innerhalb der 6000 Jahre seiner Menschheitsgeschichte, dass er total unfähig ist, sich selbst und andere zu regieren. Die Regierungen dieser Welt heute sind total unfähig, die anderen Menschen auf richtige, göttliche Weise zu regieren. Und Gott will, dass wir das endlich einmal begreifen. Heute sind die Menschen wieder dabei, aufzurüsten, sich auf diesen Weltkrieg vorzubereiten. Zu meinen, oh, wenn wir nur stark genug sind, wenn wir genug Atomwaffen, andere Waffen haben, dann wird uns keiner angreifen. Welche Idiotie! Das war die Rationalität immer schon gewesen, die zu Kriegen geführt hat. Und Gott sagt, ein schrecklicher Krieg wird kommen. Und wenn Sie patriotische Nationalisten sein wollen, da Partei ergreifen wollen auf der einen oder anderen Seite, dann sind sie ein Narr in den Augen Gottes, weil wir nichts damit zu tun haben sollen mit den Politiken und den Politikern und den politischen Ideen dieser Welt, die nichts weiter bringen als absolute Zerstörung und Vernichtung. Christus sagt, wenn er zurückkommen würde, um diese Tage zu verkürzen, diese Tage der Willkür, diese Tage des Massenmordens, würde kein Mensch am Leben bleiben. Kein Mensch. Er sagt, um der Auserwählten willen wieder zurückkommen. Wir sind die Auserwählten, das sind die, die den wahren Gott kennen und ihm folgen. Um derer Willen wird er zurückkommen. Ich hoffe, Sie werden zu diesen Auserwählten gehören, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Wie ich sagte, ich lese jetzt von der Lutherbibel 1912 und fangen wir mit Kapitel 1, Vers 1 an. Und da heißt es hier, dies ist das Wort des Herrn, das geschehen ist zu Joel, dem Sohn Petuels. Wie ich sagte, wir wissen so gut wie nichts über Joel. Wir wissen noch weniger über Petuel, der wird hier nur erwähnt, die einzige Stelle. Aber die Bedeutung des Wortes ist interessant. Es bedeutet so viel wie Offenherzigkeit Gott gegenüber oder durch Gott überzeugt. Er wurde durch Gott von der Wahrheit überzeugt. Und Joel war sein Sohn, ebenfalls sehr offenherzig Gott gegenüber und ebenfalls derjenige, der von Gott überzeugt wurde. Und sein Name ist Jahwe ist Gott. Das ist die Bedeutung. Vers 2. Hört dies, ihr Ältesten, und merkt auf, alle Einwohner im Lande, ob solches geschehen sei zu euren Zeiten oder zu eurer Väter Zeiten. Es ist dies ein einmaliges Ereignis, um das es hier geht. Und wir werden nachher in Kapitel 2 und Vers 2 ebenfalls die Einmaligkeit dessen verstehen, was hier beschrieben steht. Vers 3. Saget euren Kindern davon, diese Erkenntnis sollte weitergegeben bis hin zur letzten Generation, zu uns heute. Saget euren Kindern davon und lasset eure Kinder ihren Kindern sagen und diese Kinder ihren Nachkommen. Vers 4. Was die Raupen lassen, das fressen die Heuschrecken. Und was die Heuschrecken lassen, das fressen die Käfer. Und was die Käfer lassen, das frisst das Geschmeiß. Nun, die Übersetzungen von diesen vier Tierarten ist unterschiedlich, darauf werde ich gleich noch eingehen. Aber zunächst einmal, worum geht es hier? Nun, einige sagen, es werden hier vier Arten von Heuschrecken beschrieben. Sie wissen aber nicht mehr genau, welche Arten von Heuschrecken es jetzt eigentlich sind. Und es wird auf die katastrophale Vernichtung durch Heuschrecken eingegangen in anderen Bibelstellen und die werden dann hier auch angeführt. Wir lesen heute viel und hören heute viel von dieser schrecklichen, einige sagen biblischen Heuschreckenplage, die zurzeit in weiten Teilen vom Nahen Osten und in Afrika vor sich geht, aber nicht nur dort, sondern auch in anderen Ländern wie jetzt Indien, Pakistan und so weiter. Heuschrecken haben in der Tat eine sehr schreckliche Vernichtungsmöglichkeit. In 5. Mose 28, da lesen wir in Vers 38. Es geht hier um eine Warnung an die Nachfahren des Hauses Israel hauptsächlich. Aber letztendlich geht es auch um eine Warnung um die ganze Welt. Es heißt hier, du wirst viel Samen auf das Feld sehen, aber wenig einsammeln, denn die Heuschrecken werden es abfressen. Eine Warnung. In Jesaja Kapitel 33 wird ebenfalls von Heuschreckenplagen gesprochen und der Tatsache, dass dies dann natürlich zu Hungerepidemien führen kann, wenn nichts mehr da ist, was geerntet werden kann. In Jesaja 33 und in Vers 4, da wird ein interessanter Vergleich angestellt. Da wird man Beute wegraffen, wie die Heuschrecken wegraffen und wie die Käfer herbeistürzen, so stürzt man sich darauf. Hier geht es allerdings um menschliche Armeen, die mit Heuschrecken verglichen werden. Das Gleiche findet sich in Offenbarung Kapitel 9. Offenbarung Kapitel 9 und Vers 3. Da geht es jetzt um Ereignisse während des Tages des Herrn. Und da heißt es hier, und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde. Und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Aber wenn Sie weiterlesen, das werden wir nachher tun, da geht es hier um menschliche Armeen, die wiederum mit Heuschrecken verglichen werden. Und so sagen andere Kommentare, dass es hier gar nicht um buchstäbliche Heuschrecken geht im Buch Joel, sondern um menschliche Reiche, menschliche Armeen, menschliche Königreiche. Und auch die Übersetzung von Raupe, Heuschrecke, Käfer und Geschmeiß wird vielfach auch so wiedergegeben als nagende Heuschrecken, als schwärmende Heuschrecken, als zermalmende Heuschrecken und als verschlingende Heuschrecken. Und die werden wie folgt gleichgesetzt. Diese nagenden Heuschrecken werden mit Assyrien oder dann auch Babylon in Verbindung gebracht. Die schwärmenden Heuschrecken mit Persien, die zermalmenden Heuschrecken mit Griechenland und die verschlingenden Heuschrecken mit Rom. Und Sie sehen bereits schon hier die Aufteilung aus dem Buch Daniel, diese vier Königreiche, die Nebukadnezar in diesem Traum gesehen hat und die dann Daniel ihm erklärt hat. Babylon, Persien, Griechenland und Rom. Wir finden eine etwas andere Aufteilung später im Buch Joel, in Kapitel 2 und Vers 25. Da werden wir noch darauf zurückkommen. Aber die Elberfelder Bibel hat hier folgende interessante Anmerkung. Die schreibt, was der Nager übrig gelassen hatte, fraß die Heuschrecke, wörtlich der Vermehrer. Und was die Heuschrecke übrig gelassen, fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Aber dann schreiben sie wörtlich im Hebräischen, den Rest des Nagers hat die Heuschrecke gefressen, den Rest der Heuschrecke hat der Abfresser gefressen. Was der Abfresser übrig gelassen, fraß der Vertilger. Mit anderen Worten, der Rest des Abfressers hat der Vertilger gefressen. Das ist interessant, in dem Sinne, dass ja in diesen Weltreichen das eine Reich das andere übernommen hat. Es könnte sehr wohl hier um diese vier Reiche gehen und letztlich um das letzte Reich, das Römische Reich, das sich aber dann 10-mal erheben würde. Und die 10. und letzte Wiederauferstehung findet zurzeit in Europa statt. Diese Europäische Union, aus der sich dann 10 Nationen oder Nationengruppen entwickeln werden. Und die werden dann ihre Autorität, ihre Macht, ihre Herrschaft diesem charismatischen, politischen, militärischen Führer geben, diesem Tier. Und dann werden wir auch mit diesem Mahlzeichen des Tieres in eklatanter Weise wiederum konfrontiert werden. Vers 5. Joel Kapitel 1 und Vers 5. Wachet auf, ihr Trunkenen, und weinet und heulet, alle Weinsäufer, um den Most, denn er ist euch vor eurem Maul weggenommen. Das kann durch buchstäbliche Heuschrecken natürlich geschehen, aber eben auch durch Armeen, die alles vernichten, alles zerstören, dass es dann nichts mehr gibt, was man trinken kann, was man essen kann. Vers 6, auch hier wiederum eine sehr interessante Aussage. Denn es zieht hinauf in mein Land ein mächtiges Volk und ohne Zahl. Das hat Zähne wie Löwen und Backenzähne wie Löwinnen. Wiederum einige sagen, ja, das ist das Volk der Heuschrecken. Das wird hier mit diesen Löwen und so weiter verglichen. Aber schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 9 an und Vers 8. Es heißt, sie hatten Haar wie Frauenhaar und ihre Zähne waren wie die Zähne von Löwen. Aber es geht hier um die babylonische Armee, die zukünftige babylonische Armee, die Armee des wiedererstandenen europäischen Reiches. Aber die werden hier mit Löwen verglichen. Und wenn es um die Zähne geht, das heißt ja hier in Joel, die hatten Backenzähne wie Löwinnen. Nun, in Daniel Kapitel 7 und Vers 7, da wird auch etwas gesagt über dieses vierte Reich, dieses römische Reich, das 10-mal sich wieder heben würde. Daniel 7 und in Vers 7. Danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe ein viertes Tier. War furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne. Fraß um sich und zermalmte. Und was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es hatte auch ganz anders, es war auch ganz anders als die vorigen Tiere, hatte 10 Hörner. Wir sehen hier wiederum, das Römische Reich wird mit diesen Zähnen oder diesen Backenzähnen sowie Löwinnen verglichen, dieses babylonische Reich. Und was wird weiter über diese Armee gesagt, wenn es sich hier um eine buchstäbliche Armee handelt? In Kapitel 1 und Vers 7. Das verwüstet meinen Weinberg und streift meinen Feigenbaum ab, schält ihn und verwirft ihn, dass seine Zweige weiß dastehen. Geht es hier lediglich um einen buchstäblichen Weinberg? Geht es hier lediglich um einen buchstäblichen Feigenbaum und die Heuschrecken, die kommen und die verwüsten den Weinberg und streifen den Feigenbaum ab? Oder geht es hier um mehr? Die Elberfelder Bibel übersetzt, es hat meinen Weinberg zu einer Wüste gemacht, wörtlich zu einem Schreckensort. Und es hat meinen Feigenbaum zerknickt. Nun, wer wird vielfach in der Bibel mit einem Weinberg gleichgesetzt? Jesaja Kapitel 5 und in Vers 7. Jesaja Kapitel 5 und Vers 7. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing, oder seine Lieblingspflanzung, wie es auch übersetzt werden kann. Er wartete auf Rechtsspruch und siehe, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit und siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Das ist eine prophetische Endzeit-Prophezeiung für das moderne Haus Israel. Die Nachfahren des Hauses Israel befinden sich, wie Sie das wissen sollten, wenn Sie uns schon länger zugehört haben, hauptsächlich in Amerika, in Großbritannien, aber auch in Kanada, Australien, Neuseeland und andere englischsprachigen Nationen. Und das Haus Juda natürlich sind die heutigen Juden, die sich hauptsächlich im Staat Israel befinden, wenn es um diese Prophezeiungen geht. Natürlich, Juden sind überhaupt in aller Welt zu finden, aber es geht hier hauptsächlich um den Staat Israel. Und so haben wir hier also eine Prophezeiung an den Weinberg, an das Haus Israel und dann an die Lieblingspflanzung, den Feigenbaum, an das Haus Juda. Das sind endzeitliche Prophezeiungen und die sollen zur Wüste gemacht werden, zu Schreckensorten. Die Bibel sagt uns deutlich, dass in diesem dritten Weltkrieg, der kommen wird, der bald kommen wird, Amerika und Großbritannien unterliegen werden. Sie werden zu einer Wüste gemacht werden, wie es heißt, zu Schreckensorten. Es heißt, in allen euren Städten werdet ihr verwüstet sein. Ich denke, wir sehen mehr und mehr, wie aktuell dieses Buch Joel ist für uns heute. In Joel Kapitel 1 und Vers 8 fährt er fort zu sagen, heule wie eine Jungfrau, die einen Sack anlegt um ihren Bräutigam. Auch das ist sehr wichtig zu verstehen. Es geht hier um Jungfrau und Bräutigam. Nun, wer ist der Bräutigam in der Bibel? Oder der Eheherr? Es geht um Gott. Es geht um Jahwe. Es geht ganz genau gesagt um Jesus Christus, dem Gott des Alten Testamentes. Denn es war Christus, der mit dem Volk Israel, dem Volk Juda, verkehrt hat. Und zwar auf persönliche Weise. Nicht Gott der Vater. Christus sagte später, ihr habt niemals die Stimme des Vaters gehört, niemals seine Gestalt gesehen. Aber Christus hat sich offenbart, hat sich gezeigt, den Menschen hin und wieder. Er war der Ehemann, der Bräutigam des Hauses Israel. Jesaja Kapitel 54. Jesaja 54 und die Verse 5 bis 8. Denn der dich gemacht hat, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie eine verlassene und von Herzen betrübte Frau, und die Frau der Jugendzeit, wie könnte sie verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns, der Tag des Herrn wird auch der Tag des Zornes Gottes genannt, im Augenblick des Zorns ein wenig von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Es geht hier um den Ehemann, wenn es heißt, ich bin dein Mann, es geht um den Ehemann, den Eheherrn, wie es auch gesagt werden kann. In Matthäus 25 und Vers 1 wird immer und immer wieder davon gesprochen, dass Jesus Christus der Bräutigam ist. Aber es geht jetzt nicht mehr nur um das physische Haus Israel. Die werden auch letztendlich wieder in diese Verbindung mit Gott eintreten, nachdem sie sich bekehrt haben. Heute sind wir als wahre Christen geistliche Israeliten. Christus ist unser geistlicher Bräutigam. Wir sind seine geistliche Braut. Und so lesen wir Matthäus 25 und Vers 1. Ich lese hier, wenn ich nicht aus der alten Lutherbibel 2000 oder 1912 vorlese, aus der neuen revidierten Lutherbibel 2017, wenn ich nichts anderes sage. Matthäus Kapitel 25, Vers 1. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Und wer ist wohl der Bräutigam? Kapitel 9 und Vers 15, Matthäus 9 und Vers 15. Matthäus 9 und Vers 15. Jesus sprach zu ihnen: Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Jesus Christus war bei den Jüngern. Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird, und dann werden sie fasten. Auch wiederum klar und deutlich eine Beschreibung der Kirche, der geistlichen Israeliten und des Bräutigams Jesus Christus. Johannes Kapitel 3. Johannes Kapitel 3. Und was sagt Johannes der Täufer? In Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Und der Freund des Bräutigams, aber der dabei steht und ihm zuhört, freut sich sehr über die Stimme des Bräutigams. Jesus Christus wird hier angesprochen. Nun, was hat das jetzt für eine Bewandtnis zunächst einmal im Hinblick auf diese Parallelität zwischen dem Bräutigam und dem alten Volk Israel, dem alttestamentlichen Volk Israel und dem Bräutigam und der wahren Kirche? Wir haben eine brandneue Broschüre veröffentlicht, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, und die geht auf diese Fragestellung ein, unter anderem, und zeigt Ihnen auch, was die Bibel Ihnen für heute prophezeit, wo man sagt, ja, das Gesetz ist tot, ist nicht mehr, existiert nicht mehr, und warum dies so eine verderbliche, falsche, blasphemische Lehre ist. Und es geht eben auch um diese Parallelität. Aber wenn es hier heißt in Joel 1 und Vers 8, heul wie eine Jungfrau, die einen Sack anlegt, immer Bräutigam, was ist damit gemeint? Es geht darum, dass wir auch in Gottes Kirche uns der Ernsthaftigkeit der Lage bewusst sein müssen, weil der Bräutigam kommt bald. Werden wir bereit sein, wenn er kommt? Jakobus sagt uns, wir sollen heulen und klagen über unsere Sünde. Mit anderen Worten, sie erkennen, sie begreifen und sie ablegen. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes, und die 10 Gebote inklusive des Sabbatgebotes definieren für sie, was Sünde ist und was das Gesetz beinhaltet. Wenn sie weiterhin in Gesetzlosigkeit leben wollen, dann müssen sie nicht meinen, dass sie beschützt werden, wenn die Tage der großen Trübsal beginnen werden. Und sie werden bald beginnen. Wenn ich sage bald, spreche ich jetzt nicht von einigen Monaten, darum geht es mir jetzt nicht. Aber sehr viel schneller, vielleicht als die meisten es vermuten. In Kapitel 1 und Vers 9 lesen wir: Denn das Speisopfer und Trankopfer ist vom Hause des Herrn weg. Und die Priester des Herrn Diener trauern. Warum wird hier in dieser Endzeit-Prophezeiung von Opfern gesprochen, von Speisopfern, Tieropfern, Trankopfern und von dem Haus des Herrn? Nun, aus ganz einfachen Gründen. Die Bibel sagt uns, dass kurz vor der Wiederkunft Christi die Juden beginnen werden, erneut Tieropfer zu bringen. Und dann wird diese europäische Armee einmarschieren im Nahen Osten, Jerusalem erobern, und sie werden diese Tieropfer dann abschaffen. Und hier wird davon bereits gesprochen. Die sind dann abgeschafft hier. Speisopfer und Trankopfer sind vom Hause des Herrn weg. Hause des Herrn, wer ist damit gemeint? Der Tempel. Der Tempel wird noch errichtet werden. Und in diesem Tempel werden dann diese Tieropfer erbracht werden für eine gewisse Zeit, bis dann die europäische Armee eingreift und dies unterbindet. Und dann wird der Mann der Gesetzesfeindschaft, der wird auch der falsche Prophet genannt, im Tempel sein. Er wird dann diesen Tempel okkupieren, wird von sich vorgeben, Gott zu sein. Opfer werden kurzfristig vor der Wiederkunft Christi eingeführt werden und dann wieder abgeschafft werden. Ein Tempel wird errichtet werden. Der falsche Prophet wird angebetet werden von den Menschen, das Tier im Übrigen auch. Jemand fragte mich, ja, wie kann das sein? Die Menschen, die werden doch nicht so verführt sein, dass sie jetzt diese Führer dort anbeten. Ja, sie werden genauso verführt sein, dass sie diese Führer anbeten. Man hat quasi damals Mussolini als Gott verehrt und angebetet. Man hat quasi Hitler damals als Gott verehrt und angebetet. Und die haben keinerlei Wunder vollbracht. Wir lesen aber, dass das Tier und der falsche Prophet Wunder verbringen können unter der Besessenheit von Satan und seinen starken Dämonen. Ja, meinen Sie wirklich, die Menschen, die dann sowieso schon so verführt sein werden, wie es gar nicht weiter eigentlich möglich ist, die werden nicht auch dann diese Menschen anbeten, ganz buchstäblich, und die verfolgen, die sich weigern, es zu tun? Selbstverständlich wird dies der Fall sein. Lesen wir weiter in Vers 10. Joel 1 und Vers 10. Das Feld ist verwüstet und der Acker steht jämmerlich. Das Getreide ist verdorben, der Wein steht jämmerlich und das Öl kläglich. Es geht hier ganz buchstäblich um Hungersnöte, die natürlich hervorgerufen werden können, auch durch natürliche Ereignisse, wie zum Beispiel auch klar durch Heuschreckenplagen und so weiter, aber eben auch durch alles vernichtende und zerstörende Armeen. Wenn da eine Atomwaffe eingesetzt wird, und was sage ich, eine, verschiedene, viele, die dann alle Städte ausradieren werden, zur Wüste machen werden, ja, dann kann auch nichts mehr wachsen. Schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 12 an. Jeremia Kapitel 12 und die Verse 10 bis 13. Jeremia Kapitel 12 und Vers 10. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur öden Wüste gemacht. Sie haben ihn jämmerlich verwüstet. Verödet liegt er vor mir. Ja, das ganze Land ist verwüstet, aber niemand will es sich zu Herzen nehmen. Die Verwüster sind dahergekommen über alle kahlen Höhen und Steppen oder über alle kahlen Höhen der Steppe. Denn ein Schwert, schauen Sie, es geht hier nicht um buchstäbliche Heuschrecken hier, denn ein Schwert hat der Herr, das frisst von einem Ende des Landes bis zum anderen, und kein Geschöpf wird Frieden haben. Das ist das, was prophezeit ist für uns alle, egal in welchem Land wir leben. Sie haben Weizen gesät, aber Dornen geerntet. Sie ließen es sich sauer werden, aber sie konnten es nicht genießen. Sie konnten ihres Ertrages nicht froh werden vor dem grimmigen Zorn des Herrn. Es geht wiederum um den Tag des Herrn, dem Tag des Zornes. In Jesaja Kapitel 24. Jesaja Kapitel 24 lesen wir einmal Vers 7. Der Wein ist dahin, der Weinstock verschmachtet, und alle, die von Herzen fröhlich waren, seufzen. Das hatten wir eben schon gelesen im Buch Joel. Genau das gleiche wird hier prophezeit, aber warum? Warum wird Gott eine solch schreckliche Strafe über diese Erde ausgießen lassen? Warum? Nun schauen wir uns einmal in Vers 4 an, was der Zusammenhang ist. Die Erde ist verdorrt und verwelkt. Der Erdkreis verschmachtet und verwelkt. Die Höchsten des Volkes auf Erden verschmachten. Die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten. Die Lutherbibel 2009 sagt, sie haben das Gesetz übertreten oder übertreten das Gesetz. Das Gebot missachtet, den ewigen Bund gebrochen. Darum frisst der Fluch die Erde. Schauen Sie, wenn Sie das Gesetz übertreten, wenn Sie das Gesetz Gottes brechen, sind Sie unter dem Fluch des Gesetzes, mit anderen Worten unter seiner Strafe. Darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben es, die darauf wohnen. Darum nehmen die Bewohner der Erde ab, sodass wenig Leute übrig bleiben. Wenn es heißt hier die Hochmütigen des Volks, dann haben andere Übersetzungen auch das hochmütige Volk. Oder wenn es heißt hier die Höchsten des Volkes vielmehr, haben andere Übersetzungen das hochmütige Volk. Schauen Sie, es geht hier um Hungersnöte. Wenn wir uns Joel 1 und Vers 11 weiter durchlesen, dann heißt es hier, die Ackerleute sehen jämmerlich und die Weingärtner heulen um den Weizen und die Gerste, dass aus der Ernte auf dem Felde nichts werden kann. Achten Sie darauf, was hier alles erwähnt wird. In Vers 10 und in Vers 11, wir sprachen und hörten von Getreide, von Wein, von Öl, von Weizen, von Gerste. Bringt es etwas in Ihre Erinnerung? Nun schauen wir uns Offenbarung Kapitel 6 an. Denn hier wird etwas Ähnliches gesagt. Offenbarung Kapitel 6. Und es geht hier um die buchstäblichen, allseits bekannten vier Reiter der Apokalypse. Und in Offenbarung Kapitel 6 und in Vers 5, da heißt es, und als es das dritte Siegel auftat, da hörte ich das dritte Wesen sagen, komm. Und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd. Und der darauf saß, der hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen. Das heißt hier aber, dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Eine bessere Übersetzung ist, greife sie nicht an. Ja, wurden sie gar nicht erhältlich. Man kann gar keinen Wein mehr erhalten. Man kann kein Öl mehr erhalten. Wir hatten ja gerade gelesen, die Trunkenen, die können kein Wein mehr bekommen, kein Most mehr bekommen. Alles dies, was hier beschrieben steht. Es geht um eine weltweite Hungersnot. Zu astronomischen Preisen werden Dinge noch verscheuert, verkauft. Die kann keiner sich mehr erlauben, überhaupt zu kaufen, weil es eine solche Knappheit gibt. Wir hören heute bereits schon aufgrund der Maßnahmen, die man getroffen hat im Hinblick auf das Coronavirus, man hört heute bereits schon von möglichen Hungersnöten, auch gerade in Amerika, wo die Geschäfte, der ganze Betrieb, die Industrie total kaputt ist. Und man ist jetzt schon dabei, zigtausende von Tieren zu töten und Milch wegzuschmeißen und wegzuwerfen, weil man es einfach nicht mehr verkaufen kann. Unglaublicher menschlicher Irrsinn, der hier zum Tragen kommt. Aber wiederum, Gerste, Öl, Wein, Weizen, alles dies, was wir gerade in Joel gelesen haben. Hungersnöte sind prophezeit. Weltweite Hungersnöte. Matthäus Kapitel 24. Da finden wir ja Prophezeiungen von Jesus Christus. Und da sagt er in Vers 7, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Und das alles aber ist der Anfang der Wehen. Die Lutherbibel 2009 und die Elberfelderbibel ergänzen hier auch Seuchen. Es werden Hungersnöte und Seuchen sein. Und wenn Sie sich Lukas 21, Vers 11 anschauen nachher, dann werden dort auch Seuchen erwähnt. Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Alles dies wird hier zusammengefasst. Und wie wir gleich sehen werden, auch das wird im Buch Joel klar und deutlich zusammengefasst und beschrieben. In Joel 1 und Vers 12 fahren wir vorzulesen, so steht der Weinstock auch jämmerlich und der Feigenbaum kläglich. Dazu die Granatbäume, Palmbäume, Apfelbäume und alle Bäume auf dem Felde sind verdorrt. Es geht um alle Nationen letztendlich, wenn dieser Zeitpunkt erreicht ist. Denn die Freude der Menschen ist zu Jammer geworden. Vers 13. Begürtet euch nun und klaget ihr Priester. Er wendet sich ja auch an die religiösen Führer in unseren Nationen, die den Ernst der Lage in keinster Weise erkannt haben, die immer noch von Frieden sprechen, die immer noch davon sprechen, dass zum Beispiel auch in Amerika, wir können weiter dazu beitragen, das Land wieder groß zu machen. Klaget, heißt es hier, ihr Priester, heulet, ihr Diener des Altars, geht hinein und leget in Säcken, ihr Diener meines Gottes. Denn es ist Speisopfer und Trankopfer vom Hause eures Gottes weg. Aber interessant ist auch hier die Wortwahl. Joel schreibt hier, geht hinein und lieget in Säcken, ihr Diener meines Gottes. Das sollten sie sein. Sie sollten Diener des wahren Gottes sein. Aber sind sie es? Das kann sich auch an die Kirche wenden. Sind wir alle wirklich Diener des wahren Gottes? Oder trifft auf uns auch zu und ganz besonders auf die religiösen Führer dieser Welt, was er hier weiter sagt. Es ist Speisopfer und Trankopfer vom Hause eures Gottes weg. Zunächst spricht er von meinem Gott und sagt ja, aber mein Gott ist nicht unbedingt euer Gott. Man hat sich vielleicht einen anderen Gott zurechtgelegt, einen falschen Gott, hat vielleicht den wahren Christus mit einem falschen Christus ersetzt und meint damit dann, Gott zu dienen, dem wahren Gott. Vers 14. Heiliget ein Fasten, rufet die Gemeinde zusammen, versammelt die Ältesten und alle Einwohner des Landes zum Hause des Herrn, eures Gottes, und schreit zum Herrn, damit auch euer Gott unser Gott wird. In 1. Könige Kapitel 8 und Vers 37 spricht Salomo ein Gebet, und da spricht er in der Tat ganz buchstäblich von Heuschrecken. Wie ich sagte, alles dies kann ja mit zusammenhängen. Das eine schließt das andere ja nicht aus. In 1. Könige 8 und Vers 37, da sagt er, wenn eine Hungersnot oder Pest oder Dürre oder Getreidebrand oder Heuschrecken oder Raupen im Lande sein werden oder sein Feind im Lande seine Städte belagert oder irgendeine Plage oder Krankheit da ist, schauen Sie, alles dies ist hier zusammengefasst. Dürre, Getreidebrand, Hungersnot, Pest, Heuschrecken, Raupen, Feind, Plage, Krankheit. Vers 38. Wer dann bittet und fleht, es sei jeder Mensch oder ein ganzes Volk Israel, die da ihre Plage spüren, jeder in seinem Herzen und breiten ihre Hände aus zu diesem Hause, so wollest du hören im Himmel an dem Ort, wo du wohnst, und gnädig sein und schaffen, dass du jedem gibst, wie er gewandelt ist, wie du sein Herz erkennst, denn du allein kennst das Herz aller Menschenkinder, auf das sie dich fürchten alle Zeit, solange sie in dem Lande leben, das du unseren Vätern gegeben hast. Eine Warnung damals schon, die von Salomo ausgesprochen wurde, die gilt nach wie vor für uns heute, vielleicht sogar noch weitaus mehr als damals. Wo es heißt in Vers 14, wie wir es gerade gelesen hatten, heiliget ein Fasten, ruft die Gemeinde zusammen, kann es auch besser übersetzt werden, versammelt ihr Ältesten alle Einwohner des Landes. Mit anderen Worten, hier wird die Verantwortung von religiösen Führern angesprochen, die die Menschen darauf vorbereiten sollen, was kommen wird. Anstatt von Friede zu sprechen, wenn sie sagen Friede, Friede, dann ist kein Friede. Und der Tag des Herrn wird über sie kommen wie ein Dieb in der Nacht. Die Hoffnung für alle schreibt, sie sollen alle zum Tempel des Herrn kommen. Hier wird von einem Tempel gesprochen. Nun, es geht letztendlich um den geistlichen Tempel Gottes im Himmel. Aber interessant ist schon, dass hier auch wiederum der Tempel erwähnt wird, ein physischer Tempel, der existieren wird, wenn Christus zurückkommt. Jetzt Vers 15, Joel 1 und Vers 15, O wehe des Tages, denn der Tag des Herrn ist nahe und kommt wie ein Verderben vom Allmächtigen. Der Tag des Herrn hat mit dem Tun Gottes zu tun. Er ist ein Tag des Verderbens vom Allmächtigen, weil dann Gott eingreifen wird, in die Geschehnisse der Menschen eingreifen wird, um die Menschheit dazu zu bringen, mit einer Sprache, die die Menschen verführt und Gott ablehnend verstehen werden, sich Gott zuzuwenden. Die meisten werden es auch dann noch nicht tun. Einige werden bereuen. Es geht hier klar um den Tag des Herrn. Ich möchte hier ein wenig aus dem Buch Zephania vorlesen. Auch eines der kleinen Prophetenbücher, Zephania, Kapitel 1 und Vers 7. Hier wird viel über den Tag des Herrn gesprochen. Es geht nicht um den Sonntag. Wenn überhaupt, ist der Sabbat der Tag des Herrn. Das ist der Tag, den Gott erschaffen hat. Der siebte Tag der Woche. Christus ist der Herr des Sabbats. Aber auch hier geht es bei dem Tag des Herrn nicht um den Sabbat. Es geht auch nicht um irgendeinen Wochentag. Schon gar nicht um den Sonntag, der nie als der Tag des Herrn bezeichnet wird. Es geht um diese prophetische Zeitspanne. Und hier lesen wir in Zephania Kapitel 1 und Vers 7. Seid stille vor Gott dem Herrn, denn des Herrn Tag ist nahe. Denn der Herr hat ein Schlachtopfer zubereitet und seine Gäste dazu geheiligt. Ausgesondert dafür, in diesem Falle vernichtet zu werden, weil sie widerspenstig sind, weil sie ungehorsam sind, weil sie nicht hören wollen, weil sie Gott verleugnen, weil sie ihn verlästern, weil sie Dämonen folgen und Dämonen anbeten und Menschen anbeten, die von Dämonen inspiriert sind. Lesen wir weiter in den Versen 14 bis 16 in Zephania 1. Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter. Da schreit selbst der Starke. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal, und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Meine lieben Freunde, das kommt. Machen wir uns da nichts vor, meinen wir nicht, auch das ist alles nur so leeres Gerede und das wird mich irgendwie in keinster Weise bekümmern. Diese Zeit kommt. Diese Zeit ist fast schon da. Die Bibel sagt uns, Satan ist auf die Erde geworfen worden. Möglicherweise ist das bereits schon geschehen. Wenn nicht, wird es in Kürze geschehen. Und sein Zorn ist groß, denn er weiß, dass er hat nur noch eine kurze Frist. In Vers 18. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Die ganze Erde soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden. Denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Es sei denn, man gehört zu denen, die von Gott beschützt werden. Und dann auch noch in Kapitel 2 und in Vers 3. Suchet den Herrn, all ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zornes des Herrn. Vielleicht könnt ihr beschützt werden. Wenn wir zurückgehen zu Vers 1, dann lesen wir genau das, was wir gerade im Buch Joel gelesen haben. Kapitel 2 und Vers 1 im Buch Zephania. Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt, ehe denn das Urteil ergeht. Wie Spreu verfliegt der Tag, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zornes des Herrn über euch kommt. Du Volk, das keine Scham kennt, beschämt euch, sagt er hier. Und nehmt Scham an, Scham dafür. Tiefe Reue und Bekehrung dafür, dass ihr so gegen Gott gesündigt habt, weil ihr diesen Lügenrednern gehorcht habt, die euch sagen, ihr braucht das Gesetz nicht mehr zu halten. Ihr könnt morden, ihr könnt töten, ihr könnt stehlen, ihr könnt Ehe brechen, ihr könnt alles das tun, lügen, Gott verleugnen, seine Gebote brechen, den Sabbat brechen, seinen Namen verunglimpfen, verunehren, das ist ja alles egal, das könnt ihr tun, solange wie ihr wollt, denn das Gesetz ist ja tot. Christus ist ja das Ende des Gesetzes. Schauen Sie, wie unglaublich widersinnig, wie irrsinnig, wie töricht, wie nahrhaft, aber auch wie dämonisch diese Ideen sind. Aber der Tag des Herrn bezieht sich auch ganz besonders auf das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel. In Jeremia Kapitel 30. Fangen wir mit Vers 4 an zu lesen, um den Zusammenhang zu sehen. Jeremia 30 und Vers 4. Und dies sind die Worte, die der Herr redete über Israel und Juda. Also es geht um das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel, wie sagte Amerika, Großbritannien, Kanada und andere englischsprachigen Nationen und Juda, hauptsächlich den Staat im Nahen Osten. Ja, so spricht der Herr, wir hören ein Geschrei des Schreckens. Nur Furcht ist da und kein Friede. Forscht doch und seht, ob Männer gebären. Wie geht's denn zu, dass ich alle Männer sehe, wie sie ihre Hände an die Hüften halten, wie Frauen in Kindsnöten und alle Gesichter verstört und so bleich sind? Denn groß ist jener Tag und seinesgleichen ist nicht gewesen. Genau das, was Joel sagt, was er hier berichtet, der Joel, das sind Dinge, die gab's vorher nicht, die wird's auch nachher nicht mehr geben. Groß ist jener Tag, seinesgleichen ist nicht gewesen und es ist eine Zeit der Angst für Jakob. Doch soll ihm daraus geholfen werden. Schauen Sie, zunächst beginnt die große Trübsal, wie wir nachher noch sehen werden, in der nächsten Predigt oder der darauffolgenden. Aber dann, wenn die große Trübsal begonnen hat, kommt es zu dem Tag des Herrn. Aber die große Trübsal ist natürlich dann weiterhin am Wirken. Sie wird ja so lange existieren, bis Christus zurückkommt. Aber dann, das letzte Jahr ungefähr, der großen Trübsal ist dann identisch auch mit dem Tag des Herrn. Sodass also auch während des Tages des Herrn natürlich Satans Zorn weiterhin auch gegen Israel und Juda bestehen bleiben wird. Und Gott wird es zulassen, damit auch Israel und Juda zur Besinnung kommen. Es heißt Ihr seid zunächst einmal durch diese große Trübsal gegangen, geht hindurch, aber es ist eine Zeit der Angst, aber daraus soll Jakob geholfen werden, denn einige werden sich auch bekehren während der Zeit der großen Trübsal. Und Christus kommt, um dann Rettung zu bringen für alle Menschen, die dann noch leben. In Joel 1 und Vers 16: Ist nicht die Speise vor unseren Augen weggenommen und vom Hause unseres Gottes, wiederum der Tempel, Haus und Wonne? Vers 17: Der Same ist unter der Erde verfault, die Kornhäuser stehen wüst, die Scheunen zerfallen, denn das Getreide ist verdorben. Es ist auch deshalb verdorben, weil es zu viel Regen gab. Alles dies geht wiederum Hand in Hand miteinander. Vers 18: O, seufzt das Vieh, o, wie seufzt das Vieh. Die Rinder sehen kläglich, denn sie haben keine Weide, und die Schafe verschmachten. Warum haben sie keine Weide? Und dann auch deshalb, weil es da nicht genug Regen gab. Die Bibel sagt uns auch, über eine Stadt wird Gott regnen lassen, über eine andere nicht. Und wenn zu viel Regen da ist, ist auch nicht gut. Das sind diese Zustände, die existieren werden. Hungersnöte, Seuchen, Kriege. Wie wir noch sehen werden, dann auch himmlische Zeichen am Himmel. Und dann natürlich der Tag des Herrn. Aber erst die große Trübsal, Christenverfolgung, Martyrium und Martyrertum. Vers 19: Herr, dich rufe ich an. Denn das Feuer hat die Auen in der Wüste verbrannt und die Flamme hat alle Bäume auf dem Acker angezündet. Nun, das kann sich um buchstäbliches Feuer handeln, natürlich, um natürliches Feuer. Wir lesen mehr und mehr und hören mehr und mehr von Feuersbrünsten all überall. Aber es können natürlich auch Kriegswaffen sein, die das Feuer hervorrufen und die dann natürlich auch alles verbrennen. Und dann lesen wir in Vers 20: Es schrien auch die wilden Tiere zu dir, denn die Wasserbäche sind ausgetrocknet und das Feuer hat die Auen in der Wüste verbrannt. Schreckliche Dinge werden geschehen. Wir werden in der nächsten Predigt weiter auf diese Ereignisse eingehen. Und in Kapitel 2 wird ganz eindeutig von einer menschlichen Armee gesprochen, auch wenn man in Kapitel 1 das als buchstäbliche Heuschrecken sich ansehen wollte. In Vers 1 folgende von Kapitel 2 geht es klar und deutlich um eine Armee. Oder man könnte sagen um mehrere, um viele Armeen. Und das wird in der Tat im Zeitpunkt des Dritten Weltkrieges der Fall sein, was dann in Joel weiter beschrieben wird. Und die Warnung an uns ist heute da. Aber auch die Ermutigung, auch der Trost: Wir können beschützt werden. Gott kann sie beschützen. Er kann ihnen bereits jetzt schon inneren Frieden und innere Freude geben, auch wenn die Welt in Panik lebt. Sie können diese Freude haben, wie Christus sie hatte, von dem es heißt: Er war willens, alles dies zu erdulden und zu erleiden, um der ihm bevorstehenden Freude willen. Was für eine Freude war das? Er sah in die Zukunft. Er sah möglicherweise Sie und mich bereits schon im Reich Gottes, als Mitglieder der Gottfamilie, als wiedergeborene Geistwesen. Das war seine Freude. Darauf hat er hingearbeitet, dass das Reich Gottes, die Familie Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf Erden errichtet werden würde. Und alle, die berufen sind, die auserwählt sind, die treu bleiben, die werden im Reich Gottes sein. Zu dem Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, werden sie dann in unsterbliche Geistwesen verwandelt werden. Das war seine Freude. Ist das ihre Freude? Dass sie ebenfalls mit Gott dem Vater und Jesus Christus in seinem Reich sein werden, als unsterbliche Gottwesen. Kann man sich das überhaupt vorstellen? Aber um sich zu qualifizieren, müssen wir überwinden. Müssen wir die Sünde ablegen. Müssen wir mehr und mehr uns dazu bemühen, ein gerechtes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen, sodass wir als würdig erachtet werden in den Augen Gottes, allem dem zu entfliehen, wie es heißt, was auf Erden geschehen wird. Auch am Ort der Sicherheit, ein Ort hier auf Erden, nicht im Himmel, auf Erden. Um dann auch vor den Menschensohn gestellt zu werden, in würdiger Weise, wenn Christus zurückkommt. Das sollte unser Bestreben, unser Ziel, das sollte unsere Vision für unsere Zukunft sein, unsere Freude, unser innerer Frieden. ist es das. Sie werden diesen Frieden haben, wenn sie sich im Einklang wissen mit Gott. Wenn sie wissen, ich tue das, was Gott von mir verlangt. Zwar niemals vollkommen, aber wenn wir fehlen, ist Christus da, um uns zu vergeben. Aufgrund seines Opfers ist Gott der Vater da, uns zu vergeben. Und wenn wir diese enge Beziehung mit Gott haben, dann kann uns auch nichts erschüttern. Dann brauchen wir auch nicht Angst zu haben in dieser Welt. Weil wir wissen, Gott ist da. Und er ist mächtiger als alles andere, als alle Geistwesen, die ihm widerstehen, als alle Menschen, die ihm widerstehen, alle Menschen, die uns vielleicht widerstehen wollen. Gott ist da. Als damals die Apostel dem Sanhedrin gesagt haben, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, als die denen befohlen haben, nicht weiter zu predigen. Da wurden sie gegeißelt, dann wurden sie geschlagen, dann wurden sie misshandelt und wurden dann allerdings zunächst einmal freigelassen. Und was heißt es dann über sie? Sie freuten sich darüber. Sie freuten sich darüber, dass sie als würdig befunden worden sind, für Christus zu leiden. Hört sich zunächst einmal vielleicht als ein Paradox an. Ist es aber nicht. Denn wir wissen, dass Gottes Segen und Gottes Heil uns gegeben ist und seine Hilfe und seine Kraft bei uns ist. Und er es zulässt, um zu sehen, wie ernst ist es uns. Sind wir willens, für Gott zu leiden, würdig befunden zu werden, für Gott zu leiden, sodass wir auch würdig befunden werden, am Ort der Sicherheit zu sein und, was das Wichtigste ist, in seinem Reich, wenn Christus zurückkommt. Ich bedanke mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.